Hallo Frau Rosales.
Hallo.
Wann haben Sie denn jetzt persönlich das erste Mal wirklich drüber nachgedacht, dass Sie selbst, ich sage jetzt mal, manipuliert wurden in Ihrer Entwicklung oder eben manipuliert wurden, um die Erwartungen Ihres Umfelds zu erfüllen?
Also die ganze Tragweite dieser Manipulation, wenn man das so nennen kann, habe ich ehrlich gesagt erst ergründet, als mir diese Buchidee kam oder beziehungsweise als mir angeboten wurde, dieses Buch zu schreiben und also ein Buch zu schreiben. Und da haben die mich gefragt vom Verlag, worüber könntest du dir vorstellen zu schreiben? Was könnte dein Sujet sein? Wo kannst du etwas beitragen? Und dann stand plötzlich dieses Wort da, sexuelle Verfügbarkeit, und ich habe angefangen zu schreiben. Und mit jedem Kapitel bin ich sozusagen mehr in dieses Grauen, in diese Banalität des Alltags, der trotzdem voller Sexismus ist, eingetaucht, und da habe ich erst gemerkt, was das Thema überhaupt beinhaltet und dass man auch im Seichten ertrinken kann. Und so, ja, so kam das.
Sie steigen ja ein mit der Erzählung, dass die Protagonistin Caroline eine Affäre hat mit ihrem Professor, älterer Mann, erfahren.
Nein, der Vorgesetzte.
Oder okay, ist es ihr
genau,
Vorgesetzte?
Nee, alles gut.
Aber es ist ein älterer Mann, er ist erfahren, ja. Eine Art Alpha-Tier, kann man vielleicht sagen. Und sie ordnet sich dann irgendwie unter, so ein bisschen als das kleine Mädchen, will ihm eben gefallen. Inwieweit ist denn diese Geschichte repräsentativ für ihre Generation? Denn ihre Stimme soll ja irgendwie auch die ihrer Generation sein.
Also ich bin repräsentativ und vor allem nichts Besonderes, weil ich habe keine großen Katastrophenkrisen oder Depressionen erlebt. Also ich habe wie jedes Kind, was mit 68er Eltern, jedes zweite Kind die Scheidung meiner Eltern erlebt. Ich habe einige Trennungen erlebt und so denke ich, bezeichne ich mich mal als repräsentativ. Ich war als Kind ein bisschen dicker und ich habe dann relativ schnell abgenommen. Ich habe von meinen Tanten und Müttern und den Freundinnen und Bekannten immer gesagt bekommen, du musst dir einen Mann suchen, du musst heiraten, auch auf eine Art, ist nicht so viel, dann wirst du dick, das ist vielleicht nicht gut. Im Grunde wurde mir seit meinem 8. Lebensjahr vermittelt, so wie du bist, bist du nicht okay. Ich fand mich schwer okay, aber alles andere, also sowohl die Werbung, Magazine, meine Familie, meine Bekannten, meine Umgebung haben mir immer vermittelt, nein, du musst etwas ändern, du musst anders sein, du musst angepasster sein. Und so kommt es eben dazu, dass wir zu Frauen werden, die weniger für sich selber tun als für andere. Und so ist mir dann auch irgendwann bewusst geworden, dass ich diese vielleicht auch manchmal Beziehungen mit Männern geführt habe, gerade in meinen jungen Jahren, die wirklich davon ausging, wie kann ich ihm gefallen. Und das ist leider ein Ansatz, den hat auch Sandra Konrad in ihrem Buch Das beherrschte Geschlecht sozusagen immer wieder nachgewiesen, auch wissenschaftlich, dass Frauen eigentlich immer versuchen zu gefallen, auch dass es kein weibliches Wollen gibt, dass das weibliche Wollen ist, gewollt zu werden.
Aber sind denn diese Themen, wo Sie jetzt sagen, ich spreche eben auch für meine eigene Generation, sind die auch generationsübergreifend relevant oder hat sich da vielleicht auch ein bisschen was verändert, jetzt gerade für jüngere Mädchen zum Beispiel?
Also ich habe tatsächlich sehr viel Literatur gelesen zu dem Thema, ob sich etwas verändert hat, und es ist tatsächlich, hat es sich gerade ein bisschen verschlimmert. Es ist so, dass alleine die sozialen Medien, Instagram, die ganzen Filter, die man hat, die ganzen Körpernormierung, Optimierungsmaßnahmen, die man eben alleine an Photoshop machen kann, setzen ja die Mädchen noch mehr unter Druck. Es ist auch tatsächlich so, dass Kanäle wie YouPorn oder eben dieser ganze Internet-Porno-Hype dazu führt, dass natürlich Mädchen sich noch mehr unter Druck setzen und denken, sie müssten irgendwelchen sexuellen Ideen oder Idealen genügen. Und es gibt natürlich immer doch die Gegenbewegung. Also ich habe schon alleine bei meinen eigenen Kindern das Gefühl, die wachsen anders auf. Also die wachsen selbstverständlicher auf. Die haben eben nicht mehr so viele Klischees im Kopf. Also meine Tochter trägt, glaube ich, Pink mit einem anderen Selbstbewusstsein, als ich das getan hätte. Und man drapiert auch Mädchen nicht mehr so schön für den Sonntagstee oder für den Besuch bei den Großeltern. Das ist so ein bisschen, also dieses süßliche Mädchen-Image, das geht schon ein bisschen mehr weg. Allein auch, weil wir Eltern viel bewusster damit umgehen, dass wir eben nicht nur rosa-blau haben wollen.
Jetzt haben Sie eben gesagt, es gibt kein weibliches Wollen, sondern es gibt nur gewollt werden. Das finde ich schon eine ziemlich krasse und ziemlich steile These. Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen?
Ja, also tatsächlich stammt die These nicht nur von mir oder eigentlich überhaupt nicht von mir. Sie ist tatsächlich zitiert und trotzdem habe ich natürlich viel darüber geschrieben. Es ist einfach so, dass wenn wir Mädchen dazu erzogen werden, immer brav und höflich zu sein, dass wir irgendwann lernen, eben mehr auf unser Gegenüber zu achten, werden wir auch irgendwann so in unseren Partnerschaften. Es führt ja teilweise sogar so ad absurdum, dass wir teilweise, ich habe eine Episode in meinem Buch, da werde ich betrogen von meinem Freund, und am Ende habe ich noch das schlechte Gewissen, weil ich betrogen wurde. Also das ist dann sozusagen die doppelte, also das ist ja wirklich dann der totale Clusterfuck, weil dann kommt man gar nicht mehr aus dieser Schuldfalle heraus. Und das ist tatsächlich so, weil wir immer versuchen, allen, also dem männlichen Gegenüber oder dem Partner, alles recht zu machen. Und wir versuchen natürlich auch auf eine Art, eben durch die Pornos, die wir sehen, oder in meinem Buch sind es eben Gina Wild und Pornos, die man eben in der Jugend sozusagen getauscht hat oder sich am Bildschirm angesehen hat, versuchen wir halt stark ideell zu sein, also uns zu idealen Frauen zu machen. Und so kommt es irgendwann zu so einer Sexualität, wo wir eben denken, es turnt uns quasi an, wenn wir gewollt werden und nicht umgekehrt. Und das ist tatsächlich fatal, weil wir uns nie wirklich Gedanken machen über unser eigenes Wollen. Es ist ja auch so ein Ammenmärchen, also so eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird, dass Frauen halt weniger Orgasmen haben oder weniger Lust beim Sex empfinden. Und das ist, ich glaube, die offene Konversation darüber, auch in Partnerschaften oder in Ehen, die wird, glaube ich, viel weniger geführt, als wir das denken.
Jetzt ist es ja ein Thema oder auch Ihr Buch, was extrem in den Zeitgeist passt. Ich glaube, es wird extrem viel darüber diskutiert gerade und eben auch über Lösungsansätze. Also ist das zum Beispiel eine Lösung, die Sie sich jetzt vorstellen können, also einfach eine offene Kommunikation in der Partnerschaft beispielsweise?
Also mir war es einfach wichtig zu zeigen, dass wir wirklich auf die Details achten müssen. Also es ist wirklich nur die Summe der Teile, die das Grauen ergibt. Und man kann nicht sagen, natürlich, es gibt Menschen, die haben furchtbare Missbrauchserfahrungen gemacht und wurden vergewaltigt. Und das steht auch wirklich auf einem völlig anderen Blatt. Aber wir denken immer, Missbrauch, Vergewaltigung, das sind immer die schlimmen Wörter, die wir benutzen, wenn wir über etwas anderes reden, aber nie über uns. Und wenn wir aber unsere kleinen alltäglichen Erfahrungen und auch die wir in unserer Erziehung und Prägung gemacht haben, auch mit Menschen, die uns einfach missbräuchlich behandelt haben, wenn wir das alles addieren, dann kommen wir dazu, dass es uns eigentlich auch nie gut ergangen ist und dass wir sozusagen dadurch auch Frauen werden, die sich dann irgendwie am Ende nicht durchsetzen können. Und das darzustellen, das war mir wichtig und ich will auch vor allem, also mit diesem Buch, dass darüber geredet wird und dass wir uns das wirklich bewusst machen. Und auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so erscheint, dass man dann länger drüber nachdenkt. Ich habe zum Beispiel nach MeToo zum ersten Mal darüber nachgedacht. Ich meine, MeToo war wirklich die größte Bürgerrechtsbewegung des Jahrzehnts. Und ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht, so einfach Situationen nochmal in einem anderen Licht gesehen und gedacht so, naja, also was war das denn damals eigentlich? War das auch schon so eine Situation? Und das war mir gar nicht bewusst. Und ich glaube, erst wenn wir wirklich anfangen, alle kollektiv darüber zu reden, dann kann sich was ändern, weil plötzlich entwickeln wir ein anderes Bewusstsein, dass uns Unrecht getan wurde.
Ich habe den Eindruck, es wird gerade immer mehr darüber gesprochen, sicherlich noch nicht genug, aber auf jeden Fall viel, glaube ich, und dass da auch das Bewusstsein irgendwie geschärft wird und auch über Ihr Buch wird ja viel gesprochen. Im Prinzip gibt es ja auch die Kritik, dass Sie selbst aus einer sehr privilegierten Perspektive schreiben, ne? Als weiße Cis-Frau, sage ich jetzt mal. Wie stehen Sie denn zu solcher Kritik und wie weit spielt dann vielleicht auch Ihre eigene Identität als Feministin in Ihrem Beruf als Schriftstellerin dann eine Rolle?
Also es ist erstmal so, also ich habe wirklich viel Wert darauf gelegt und so steige ich auch ein. Ich bin nichts Besonderes und deswegen hierfür genau richtig, weil ich einfach so eine Art DIN-Norm bin, der deutschen Mittelschicht. Also ich möchte wirklich nur repräsentativ sein. Auch habe ich ja die Erfahrung da drin verarbeitet in dem Buch, dass ich hatte ja tatsächlich 3 Jahre eine Freundin als Jugendliche und das durfte ja nicht sein. Dadurch würde ich schon sagen, dass ich eine rein homosexuelle Prägung immer hatte, aber die mir natürlich dann auch aberzogen wurde oder beziehungsweise es hieß dann in der Schule immer, benehmt euch, das dürft ihr nicht. Und das heißt, vielleicht wäre ich gar nicht so die Norm geworden, wäre ich anders erzogen worden. Und das ist ja letztendlich auch die Kritik. Ich denke, dass andere Menschen, und das betone ich auch in dem Kapitel, wo ich eben sage, es war keine Vergewaltigung, aber trotzdem muss man in solchen Kategorien denken. Also ich betone immer wieder, dass es wirklich Menschen gibt, die viel, viel schlimmere Erfahrungen als ich haben. Aber trotzdem denke ich, also als super Normalverbraucher kann ich doch als Beispiel herhalten.
Würden Sie sich denn wünschen, dass mehr Frauen oder mehr Menschen generell eben über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen? Also dass das einfach nochmal vielleicht auch ein vielfältiger Diskurs dann so wird?
Das würde ich mir wünschen und ich glaube, dass das braucht noch ein paar Jahre Zeit, auch dass man offener wird. Also ich habe zum Beispiel von Virginie Despentes King Kong-Theorie gelesen, wo sie wirklich über ihre Vergewaltigung spricht als junge Frau. Und diese Schriftstellerin hat in Frankreich den Prix Goncourt gewonnen, das ist so der höchste Literaturpreis. Das hat sie für eine Trilogie gewonnen, aber dem mal unbeachtet. Es wäre in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht ohne weiteres möglich, dass eine Frau so offen über ihre Sexualität schreibt und das ist dann Literatur und wird gefeiert. Und das vermisst vermisse ich alles noch ein bisschen in Deutschland. Das ist auch in Amerika nicht anders. Wenn diese New Yorker Feministin wie Ariel Levy ein Buch über ihre Fehlgeburt schreiben und auch über das ideale Leben, was sie nicht hatte, dann ist das in den 8-Uhr-Nachrichten. Sowas gibt es in Deutschland noch gar nicht. Und ich hoffe sehr, dass darüber mehr geredet wird, und ich hoffe auch sehr, dass die Frauen, die darüber reden, auch mehr Bedeutung erlangen und dass es irgendwie ein gesellschaftsrelevanter Diskurs wird. Also man bekommt ja auch wirklich teilweise, also das muss man auch sagen, man bekommt gerade als Journalistin und Autorin wirklich auch Kritik, also so also in Form von Bashing, von Shitstorm, gerade so aus dem rechtsextremen Umfeld, und das lässt einen dann viel weniger hoffen.
Aber ist es dann teilweise auch ein deutsches Problem?
Ich finde, also es ist tatsächlich so, die Wissenschaftlerin Mariam Tati-Prewe, die hat einmal gesagt, das deutsche Mutterbild ist das restriktivste in Europa. Also es hat sich wirklich überall durchgesetzt, dass Frauen arbeiten, dass Frauen eben doch nach ein paar Monaten wieder arbeiten gehen können. Das zum einen, aber das ist in Deutschland nie gebrochen worden, dieses Mutterbild. Und die Frauen halten auch daran fest, es gibt eben die Rabenmutter nur in Deutschland. Zudem kommt auch die Ehe zwischen Mann und Frau ist in Deutschland die einzige, die wirklich steuerlich finanziert und gesponsert wird. Und das gibt auch ein Zeichen nach außen. Warum haben gleichgeschlechtliche Ehen keine Steuervorteile? Und ich würde schon sagen, diese zwei Komponenten, eben dieses ideale Mutterbild und dieses Beharren der Ehe zwischen Mann und Frau, so der Kleinfamilie, das löst schon aus, dass es ein Problem, ja, dadurch kann man sagen, es ist ein deutsches Problem.
Über ihr neues Buch Sexuell verfügbar habe ich mit der Autorin Caroline Rosales gesprochen. Und ich bedanke mich für das sehr ehrliche Gespräch, Frau Rosales.
Danke.